Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieses Mal traf das Los einen Menschen, den ich schon persönlich kennenlernen durfte vor einiger Zeit, mit dem ich schon mein Mikrofon gekreuzt habe, aber auch mein Körper, im Sinne von, wir saßen mal nebeneinander. Oh Gott, nein, das bleibt jetzt drauf, das ist mir jetzt egal. Also, Pascal Wagner, ganz toller Typ, hochsympathisch, wir haben über spannende Dinge gesprochen. Wenn ihr da draußen nicht wisst, erstens, wer spricht da gerade, mein Name ist Domshot, wenn ihr zweitens nicht wisst, Pascal Wagner sagt mir nichts, dann kann ich euch sagen, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht oder ihr lest die falschen Nachrichtenseiten. Denn Pascal Wagner ist ein von mir hochgeschätzter Journalismuskollege, der in den letzten Jahren tätig war als Redakteur bei Gamesmarkt. Und Gamesmarkt ist ein Branchenmagazin hier aus Deutschland, das sich dreht um ganz unterschiedliche Aspekte rund um die Spielebranche und auch die Tech-Branche. Ganz lange Zeit deutschsprachig gewesen, mittlerweile umgestellt auf Englisch, um das Publikum, das Zielpublikum zu vergrößern, und diese Entwicklung hat auch Pascal Wagner mitgetragen. Und dann aber kam es zu einem Einschnitt für ihn, und zwar wurde ihm gekündigt. Kurz vor im Grunde diesem Gespräch hier, nicht ganz kurz davor, aber ein paar Wochen davor. Das bedeutete jetzt für Pascal, dass er seine Arbeit und seine berufliche Zukunft ein wenig neu sortieren muss und ich sag mal mit neugierigen Augen ins Jahr 2025 schaut und überlegt, okay, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Weiter im Journalismus arbeiten, der sich auseinandersetzt mit der Spielebranche, oder zurück zu seiner wissenschaftlichen Vergangenheit? Denn Pascal Wagner ist nicht nur ein, wie ich finde, fantastischer Journalist, der sich vor allem auch gerne auseinandersetzt mit Tabellen, Zahlen, komplizierten Zusammenhängen, Förderthematiken und all diese Dinge, sondern er hat auch Linguistik studiert, verschiedene Teilbereiche davon, also Sprachwissenschaft, und erschien übrigens in dem Kontext auch, und so beginnt auch unser Gespräch, im Jahr 2023 hier in einem Podcast. Da hat er gemeinsam mit mir sich mal das just frisch damals erschienene Diablo 4 näher angeguckt und mal sich die Frage gestellt, gemeinsam mit mir, alles klar, in der englischen Sprachfassung von Diablo 4, welche Sprachakzente gibt es da eigentlich und warum? Denn das ist ja eine faszinierende Frage, wenn eine Dämonin aus der Hölle auftaucht, welche Sprache gibt man ihr, also in dem Fall Englisch, und welchen Akzent? Und das war hochinteressant. Da haben wir eine Mischung aus Tiefenpsychologie und Sprachwissenschaft betrieben. Die Folge ist damals erschienen für alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Ich lade euch herzlich ein, diesem Ruf zu folgen, OrkiCool ein Abo dazulassen, geht über die Folgenbeschreibung, und diese wie auch viele andere Folgen zu hören. Diese Folge hier ist frei für alle, na klar, da könnt ihr euch drauf freuen. Ganz schönes Gespräch, das wir da geführt haben, ich habe mich gefreut. Ich kenne Pascal, wie gesagt, jetzt schon seit einiger Zeit durch seine Arbeit. Wir sind uns immer mal wieder auf der Gamescom auch begegnet. Ich glaube, jetzt schon mehrere Jahre in Folge. Irgendwie haben sie unsere Wege immer gekreuzt. Wir saßen auch dieses Jahr zusammen bei diesem kleinen, ja, wie nenne ich es, Roundtable-Announcement der Gewerkschaft für die deutsche Spielebranche. Da gab es eine kleine Runde von Journalistinnen und Journalisten und da war ich eingeladen und er eben auch, da haben wir uns auch gesehen. Das war ganz toll. Also, dieses Gespräch hier, da könnt ihr euch drauf freuen. Es ist ein Querschnitt durch Pascals Leben, durch Pascals Arbeit und auch durch die, ja, durch den Zustand des Branchenjournalismus hier in Deutschland in Bezug auf die Spielebranche. Auch darüber reden wir. Apropos reden, ich möchte die Gelegenheit nutzen, wenn alles klappt, erscheint diese Folge am 22.12. Ich möchte euch allen jetzt schon mal eine ganz gemütliche Vor- und dann auch Weihnachts- und dann auch Nach-Weihnachtszeit wünschen. Ich persönlich habe es jetzt geschafft, mittlerweile auch die Füße hochzulegen. Ich habe fleißig ganz viele tolle Podcasts für euch Unterstützerinnen und Unterstützer vorbereitet, die natürlich auch in der Weihnachtszeit und darüber hinaus wie gewohnt am Dienstag und Freitag erscheinen werden. Auch die ein oder andere Überraschung hier im freien Feed als kleines Grüßelein, als kleines Schmankerl und als kleine, naja, wie sagt man denn, Nothilfe für euch da draußen, die vielleicht entweder nur ungern zur Familie nach Hause fahren und ein bisschen Audioablenkung brauchen. Da erscheint morgen am Montag eine Folge nur für euch. Oder wenn ihr euch denkt, das geht ja auch, oi, fühle mich ein bisschen einsam in der Weihnachtszeit. Auch dann habe ich mir gedacht, ist es doch eine schöne Sache, euch mit ein paar Podcasts zu überraschen, die ich raushole aus dem Steady-Angebot und frei verfügbar für euch da draußen mache. Da könnt ihr euch freuen. Am allerliebsten hätte ich ja extra Folgen produziert, nur für diesen Anlass. Aber dann stellt sie raus, nein, das ist einfach nicht möglich. Zumindest nicht für die momentan mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht. Es war schon ein kleiner Gewaltakt, all diese Podcasts vorzuproduzieren, damit ich auch wirklich Ruhe und, wie sagt man, einen Urlaub, so heißt das Wort, haben kann. Das hat schon Kräfte gekostet. Aber vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn das hier alles noch größer geworden ist, vielleicht kann ich dann was machen. Aber naja, gucken wir mal, wie es euch gefällt, was jetzt für euch vorbereitet ist. In diesem Fall heute auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß. Also wirklich ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Pascal Wagner und mir.
Wir haben uns ja... Jetzt lass mich überlegen, es fühlt sich an wie vor 500 Jahren, aber ich glaube, es war irgendwann Anfang, Mitte 2023.
Sehr gut, ich habe nachgeguckt. Ich habe nachgeguckt, April 2023.
Boah, April, Diablo.
Wahnsinn. Abgefahren, übrigens einer der Podcasts, auf den ich bis heute noch immer wieder mal angesprochen werde, unser Gespräch über Akzente und Sprachklischees in Diablo 4, da haben wir quasi mal ganz genau hingehört und nachgeprüft, wie sprechen eigentlich die ganzen Figürchen in Diablo 4 und haben uns dann drüber unterhalten, du ja gerade mit deinem fantastischen Hintergrund dafür, ohne Witz, einer der Podcasts, der kommt immer noch wie ein Boom, Boom, Boomerang zu mir zurück in Komplimentenform.
Sehr schön.
Puh. Dabei müsste der zu dir zurückkommen. Ich saß ja nur da und habe so ein bisschen vor mich hingetrötet und du bist ja der Experte gewesen bis heute. Also eigentlich ne, sollte dieser Boom, Boom, Boomerang in deine Richtung weitergeworfen werden.
Tja, dann hast du nicht genug Backlinks gesetzt, lieber Tom.
Oh nein, warte mal, ich bin mir sicher, warte mal. Ich habe einen Backlink drin, der führt auch direkt zum Zentrum deines Schaffens und zwar Language at Play. Der ist gesetzt, es liegt nicht an mir. Ich kann nichts dafür. Naja, mir liegt eine Frage auf der Zunge, die bietet sich da wunderbar an, aber die hebe ich mir mal noch auf, weil ich will dir eigentlich was ganz anderes fragen. Diese Folge hier, wenn alles klappt, jetzt gucke ich nochmal nach, die wird erscheinen am, 22. Dezember. Das ist zwei Tage noch vor dem Weihnachtsfest für die Leute, die sich daraus was machen. Meine Frage an dich zum Einstieg, aber ehrlich gesagt auch, weil es mich privat einfach wirklich interessiert. Wenn ich dich jetzt frage, ohne Vorbereitung, was war das beste Weihnachtsgeschenk, das du jemals bekommen hast? Was ist deine Antwort darauf? In deinem ganzen Leben. Nimm dir Zeit, denk nach, ist eine wichtige Frage. Die wird das Gespräch färben jetzt, die nächste Stunde.
Die wird das Gespräch färben. Eieiei, jetzt kommst du so on the spot Frage.
Ja, ist schwierig, ne? Ist wirklich schwierig.
Dazu muss man sagen, dass ich ein ganz furchtbares Gedächtnis und auch vor allem Datengedächtnis habe. Also,
das sollte es ja einfacher machen, weil ja dann die Menge an Optionen jetzt sehr klein ist, ehrlich gesagt.
Aber im letzten Jahr war alles scheiße, deswegen, nein. Ich habe da nur eine sehr persönliche Antwort drauf. Ich weiß nicht, wie viel die dir bringt, aber ich habe von meiner mittlerweile langjährigen Partnerin vor einigen Jahren, das müsste das erste große Corona-Jahr 2020 gewesen sein, ein personalisiertes Sippo-Feuerzeug bekommen. Jetzt muss man dazu sagen, ich rauche nicht, ich habe noch nie geraucht. Das hat jetzt also mehr so symbolischen Wert, aber das hat mich damals tief berührt. Das war auch für alle, glaube ich, ein schwieriges Jahr. Auf die genauen Details mag ich jetzt auch gar nicht eingehen, aber damit haben wir an Silvester dann in kleiner Runde, wie das ja so war, Wunderkerzen angezündet. Und egal wie kitschig das jetzt klingt, das war einfach sehr, sehr schön.
Das ist ja wirklich schön. Sowas, das hat so einen Wert. Ich mag sowas sehr. Gegenstände, die nicht unbedingt so einen direkten praktischen Nutzen haben, aber aufgeladen sind mit Emotionen oder Gedanken oder auch Erinnerungen. Ich bin da komplett bei dir. Ich muss auch direkt an meinen Geldbeutel denken, der hier ein paar Meter von mir entfernt liegt, weil der ist mittlerweile geworden zu einer wirklichen Schublade von kleinen Erinnerungsstückchen. Da sind ganz viele so Belege zum Beispiel drin von irgendwelchen Restaurantbesuchen, die ich toll fand, oder von irgendwelchen Wartezimmern, in denen ich saß. Und dann und diejenigen, die irgendwie einen Eindruck bei mir hinterlassen haben, da hebe ich dann diese Belegchen auf und sammle die in meinem Geldbeutel. Und manchmal, wenn ich dann da draußen in dieser Welt sitze und auf irgendwas warten muss, ein Bus oder irgendeine Person oder was, statt zum Handy zu greifen, habe ich mir angewöhnt, in meinem Geldbeutel zu kruschen und diese Belege zu lesen und mich daran zu erinnern, was da war. Und da muss ich dir sagen, das ist was ganz Tolles. Also kann es komplett nachvollziehen, wirklich.
Ich versuche auch immer mich am Scrapbooking. Es scheitert daran, dass ich dann immer keinen Nerv habe, mich hinzusetzen, Sachen einzukleben. Deswegen habe ich diverse Ordner voll mit so Papierzeug. Und mittlerweile habe ich mich darauf verlegt, ganz ähnlich Fahrkarten aufzuheben, also Busfahrkarten aus Wien oder den Zug aus dem Irlandurlaub, und da hat man dann auch schön optisch oft gleich so einen Anreiz, weil die dann alle anders aussehen, und gerade so die zum Beispiel die Fernzugtickets aus Frankreich, die sind noch so ganz altmodisch, wie man das irgendwie aus 50er Filmen so kennt, so große rosane Papierkarten mit abgerundeten Ecken, und dann da blätter ich dann auch immer ganz gerne durch und erinnere mich an die Zeiten, wo man dann da war. Das ist immer schön.
Richtig toll. Ich höre aber auch heraus, die haben jetzt diese ganzen Stückchen, von denen du erzählt hast, die haben jetzt keinen exponierten Platz in deiner Wohnung.
Leider noch nicht.
Nein. Ah, leider. Also woran liegt's oder dass es bisher noch nicht passiert ist?
In dieser speziellen Wohnung kann ich jetzt die Ausrede vorschieben, dass wir vor 2 Monaten erst eingezogen sind.
Ach,
wenn wir die Kamera anhätten.
Herzlich willkommen. Abgefahren. Ich habe so viele Fragen und alle haben nichts mit dem zu tun, was ich dich eigentlich fragen wollte. Naja, egal. Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen, ja?
Also wir sind weiter rein nach München gezogen, in eine hübschere und etwas teurere Wohnung. Oh. Einen Monat, bevor ich ein Kündigungsschreiben bekommen habe.
Wie es so ist.
Einen kleinen Vorgriff auf spannendere Themen wahrscheinlich einzuwerfen, aber das funktioniert trotzdem alles ganz gut, und dieses Arbeitszimmer, in dem ich sitze, ist ein absoluter Chaoshaufen, in dem natürlich alles noch zwischengelagert wird.
Ja.
Und deswegen habe ich hier eine super Ausrede. Der tatsächliche Grund ist, dass ich ziemlich gut darin bin, bei Kreativprojekten die anzufangen und relativ schlecht sie zu beenden. Also wenn ich dann so ein Buch anfange und die ersten paar Seiten beklebt habe, dann liegt das halt doch auch mal 1,5 Jahre, bevor mir wieder einfällt, dass ich da weitermachen könnte.
Ja.
Das passiert mir auch mit Artikeln auf Language at Play zum Beispiel.
Sehr gut. Ich liebe es, mich mit solchen Dingen zu umgeben, auch ganz exponiert, wenn die wirklich sichtbar sind in der Wohnung, in meiner einen Bude in Berlin, und ich sage extra Bude, weil das war schon sehr junggesellenartig damals. Da habe ich eine ganze Wand beklebt, also oder auch genagelt teilweise, mit genau solchen Dingen. Fahrkarten, irgendwelchen Bilderchen, Erinnerungsstücke, Bierdeckeln, und die ganze Wand war voll, und dadurch, dass halt die Dimension so groß war, also die komplette Altbauwand war voller dieser kleinen Stückchen, saß ich davor und dachte mir, sieht schon cool aus, wie so ein kleines Kunstprojekt. Und dann aber, und das ist immer der Moment, ich weiß nicht, ob du den kennst, wird man so ein bisschen aus seinem eigenen Kopf herausgeholt, wenn dann Leute zu Besuch sind, die vielleicht nicht zu deinem engsten Freundeskreis zählen, innersten Freundeskreis, konnte mich gerade nicht zwischen den Worten entscheiden, und du dann irgendwann merkst, in diesen Sekunden, wenn diese Person diese Wand sieht, ne, voller Bierdeckel, Rechnungsbelege und komischer Schwarz-Weiß-Fotografien, dann siehst du in deren Augen diese eine Emotion, die du nicht sehen willst, nämlich Angst. Du bist so, okay, was ist das für einer? Und das sind die Momente, in denen mir klar wird, vielleicht wirkt das auch einfach komisch, aber daran denke ich gar nicht, wenn ich das aufhänge. Aber das waren so Momente, wo ich mir dachte, oh, vielleicht muss ich damit anders umgehen in Zukunft.
Messi oder Verschwörungstheoretiker.
Ja, das ist es wirklich. Mein aktuelles Projekt, und dann höre ich auf, davon zu erzählen, aber da ist viel gerade am Arbeiten in mir. Das muss ich noch kurz mit dir teilen, auch weil ich neugierig bin, wie du dazu stehst. Mein aktuelles Projekt ist, ich habe hier in der Wohnung eine Wand voller Bilder, und das ist toll. Ganz normale Bilder, wunderschön. Und auf der gegenüberliegenden Seite möchte ich auf Fußbodenleistenhöhe eine Mini-Kunstgalerie installieren für meine beiden Kater.
Oh.
Also kleinformatige Bilder in Briefmarkengröße, wirklich auf Fußhöhe in einer Reihe aufgestellt. Und die Bilder sollen kommen auch von Hamburger Künstlerinnen und Künstlern, die ich auch dafür bezahlen will. Und dann entsteht da so eine kleine Kunstgalerie. Und ich hörte schon heraus, das trifft bei dir offenbar auf positiven Widerhall.
Ich finde das voll geil. Ich habe diverse Fragen. Also zum Beispiel, bitte? Ob du dann auch weiß ich nicht, aktuellste Tier, visuelle Neuropsychologie mit einbeziehst? Also welche Farben funktionieren besonders gut und welche Formen und sowas, um den Mind deiner Katzen zu pleasen? Aber ich finde, also die Idee voll geil. Also
ich bin erleichtert, das zu hören. Es gibt nämlich auch Menschen, die reagieren darauf ein bisschen irritiert und perplex, aber ich erkenne die Guten daran, dass sie sagen, toll, tolle Idee. Und es geht auch noch weiter, weil wenn ich diese Galerie habe und jetzt drohe ich dich zu verlieren, brauche ich natürlich auch ein Programmheftchen in Miniaturformat. Und auch daran habe ich schon Layout-Gedanken verschwendet. Okay. So ein mini-kleines für die Hand. Naja, andere Geschichte.
Das ist cool. Also das dann hoffentlich nicht für die Katzen, weil sonst wird es langsam bedenklich, glaube ich, so, wenn du versuchst, ihnen das Lesen beizubringen.
Ja, aber möchte ich nicht antworten.
Für die BesucherInnen in deiner Wohnung, das finde ich gut.
Ach je. Na gut. Also, bevor jemand hier die Polizei ruft, schwenke ich jetzt einmal wieder nonchalant zu dir rüber. Du hast nämlich schon ein Stichwort genannt, auf das ich dich natürlich unter anderem heute auch mal ansprechen wollte. Und zwar die Sache mit deinem letzten Job. Du hast schon erzählt und wenn ich alles richtig gemacht habe, habe ich das auch in der Anmoderation vor diesem eigentlichen Gespräch schon so ein bisschen skizziert. Du warst jetzt, ich habe nochmal nachgesehen, ganz knapp 3 Jahre bei Gamesmarkt und jetzt quasi kürzlich ist dann die Kündigung bei dir auf dem Tisch gelandet. Die erste und wichtigste Frage ist erstmal, wie geht's dir? Wo bist du so im Prozess des damit Umgehens, wenn du es mit uns teilen magst?
Ich bin irgendwie da, also Verzeihung, ich bin noch nicht so richtig aus dem Games-Industrie-Modus raus.
Ja.
Das haben wir vorhin im Vorgespräch auch schon kurz gehabt. Ich habe, also jetzt muss man ein kurzer Blick auf das Datum sagt, es ist bei Aufnahme der 18.12. Der Todestag von William Labov, wie ich heute gelesen habe, für die LinguistInnen, die zuhören, sehr traurig. Ich hatte meinen letzten Arbeitstag am 21.11., also es ist schon ein bisschen her. Ich war danach aber auch noch auf Games-Industrie-Events hier in München, hatte diverse Arbeitsagentur-Termine und habe mich quasi sofort in Bewerbungen und meine eigenen Schreibprojekte gestürzt. Das heißt, ich habe mir eigentlich gar keine so richtig Pause gegönnt, deswegen kann ich gar nicht sagen, dass es sich anders anfühlt, außer dass ich gelegentlich echt traurig bin, dass ich halt, wenn ich so eine coole News finde, dass ich kein richtiges Outlet mehr dafür habe. Gelegentlich schicke ich es meinen ehemaligen Kollegen noch durch, gebe ich zu, weil ich mit denen immer noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe und freue mich dann, oder wenn die News dann auf Gamesmarkt doch noch online geht, auch wenn ich keinen richtigen Fuß mehr drin hatte. Ich war auch letztens auf der Weihnachtsfeier hier von der Münchner Games-Industrie, von Games Bavaria, den Standortförderern, und habe da einfach aus Gewohnheit noch Fotos mit dem Handy gemacht und das hat sich dann ganz gut eingefügt, weil der Kollege von Gamesmarkt, der da sein wollte, der hat sich verspätet, dem habe ich dann meine Fotos gegeben und dann hatte ich noch so einen kleinen Moment, als ich auf der Webseite dann zumindest in der Bildunterschrift, in den Bildcredits meinen Namen noch gelesen habe.
Ach, wie schön. Was ich ganz spannend finde, du hast jetzt sowohl in unserem kurzen Vorgespräch und übrigens, liebe Leute da draußen, stellt euch das nicht vor wie ein klassisches Vorgespräch. Vor allem musste Pascal aushalten, wie ich nochmal aufgestanden bin, um erst ein Fenster zu schließen und dann nochmal meine Katzen zu füttern, weil sie sonst keine Ruhe gegeben hätten. Also denkt nicht, wir haben hier
die Katzen ziehen sich durch. Das,
ja, naja. Was ich ganz spannend finde, sowohl in dem Vorgespräch als auch, oh Gott, als auch jetzt schon wieder, entschuldige, das Jahr war lang, hast du davon gesprochen, dass du den Kopf immer noch nicht ganz aus der Games-Industrie-Sache rausbekommen hast. Und das, finde ich, ist eine spannende Formulierung, weil man sollte ja eigentlich erwarten, wenn man von so einem Job, wenn man da die Tür zugeschlagen hat, dass man dann eher sagen würde, in deinem Fall, ich bin mit dem Kopf noch in der Games-Markt-Sache, also den Arbeitgeber zu meinen. Aber du sprichst ja von dieser Branche als Ganzes und da frage ich mich, warum eigentlich? Weil per se kannst du ja nach wie vor da, ne, auf irgendeine Art, andere Art und Weise weiterarbeiten, auch jetzt in dieser Zeit oder dich mit diesen Menschen beschäftigen. Aber du wählst diese Formulierung und warum eigentlich?
Sollen wir über die aktuelle Newslage der Games-Industrie sprechen? Das hast du in dieser Podcast-Reihe, glaube ich, sehr, sehr oft. Aber wir können ja ganz aktuell uns mal auf die Lage des Games-Industrie-Journalismus stürzen. Weil in der Woche oder in den 2 Wochen, sagen wir mal, bevor wir diese Aufnahme machen oder in der Zeit seit dem 1. Dezember, ist ja nicht so, dass ich nicht nur so, dass ich persönlich halt jetzt nicht mehr bei Gamesmarkt arbeiten konnte. Also wer es nicht kennt, Gamesmarkt ist eine ursprünglich deutschsprachige, seit mehr als 20 Jahren berichtende spezifisch Games Business Seite. Wir, kann ich da noch sagen, haben damals TM im März 2024 auf Englisch umgestellt und den Fokus von Deutschland, Österreich, Schweiz erweitert auf Gesamt-EU. Sprich, war das Ziel und hat auch ganz gut geklappt, würde ich sagen, neben den großen, neben der, GamesIndustry.biz und GamesBeat, die sich ja viel auf USA und UK konzentrieren, halt so daneben den europäischen Kontinentalmarkt abzubilden aus Games-Industrie-Perspektive. Natürlich habe ich jetzt meinen Faden verloren.
Ja, du das hast, gerne. Also, bis hierhin war es spannend. Gut. Also, bisher ist der Spannungsbogen der gleiche wie bei Braveheart. Alles, was ich bisher gesehen und gehört habe, ist spannend. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, aber es ist spannend.
Okay. Ach so, richtig, wie der Niedergang und warum ich so pessimistisch.
Vor allem tatsächlich, also auch das interessiert mich, aber auch die Frage ging so ein bisschen in die Richtung vor allem deiner Formulierung, weil du dich beziehst mit dem Kopf ja auf die gesamte Industrie als Themenfeld statt auf den Arbeitgeber, weil ich davor sitze und mich frage, aber er kann ja weiterhin eigentlich in dieser Branche arbeiten, ne? Und das interessiert mich auch.
Gut, um meinen eigentlichen Bogen, mit dem wir in den letzten zwei Wochen sind, blablabla, GamesIndustry.biz ist ja basically gattet in den letzten drei Wochen. Also von vier festangestellten RedakteurInnen sind drei in Anführungszeichen gegangen. Man weiß mittlerweile durch Reports unter anderem von Aftermath, dass es da so Soft Layoffs gab, also dass gesagt wurde, wenn ihr jetzt geht, kriegt ihr eine Abfindung, ansonsten werfen wir euch halt in x Monaten raus. So, da sind halt einige dann gegangen. Sprich, dem Games-Industrie-Journalismus im Speziellen, dem Fachjournalismus, nicht in dem Sinne von, es geht um Spiele, sondern es geht um die Industrie, geht's weltweit nicht gut, was natürlich auch mit der Games-Industrie-Situation zusammenhängt, mit den diversen Layoffs und dem fehlenden Geld und den teuren Krediten, die nicht mehr rausgegeben werden und so weiter. Deswegen bin ich da recht pessimistisch geworden in den letzten Wochen, auch bei der Sichtung von potenziellen Stellenanzeigen, ob ich da wieder einen, also ich will nicht sagen einen Fuß fasse, weil ich bin ja da noch nicht raus, aber ob es da einen ähnlichen Job gibt, den ich in der Form so machen könnte, weil für mich, und da muss ich jetzt so ein bisschen auf den Weg eingehen, der mich überhaupt dahin gebracht hat, für mich war eigentlich immer klar, dass ich nicht in den, ich sag jetzt mal mit ganz großen Anführungszeichen, um irgendwelche komischen Assoziationen, die man gerade auch von rechts außen damit hat, klassischen Spielejournalismus, und das ist für mich eigentlich nie eine Option gewesen. Also ich habe mich immer in diesem Fach Industrie- und Politikjournalismus gesehen, einfach weil ich...
Ich wollte direkt sagen, warum.
Weil ich bin da ja mehr so reingerutscht aus der akademischen Ecke. Also ich habe Linguistik studiert, erst Anglistik mit Fokus auf Sprachwissenschaft, dann kulturelle kognitive Linguistik. So, das war 2019, habe ich meinen Master gemacht. Habe dann auch eigentlich immer gedacht, ich will diese Linie laufen zwischen mit einem Fuß irgendwie akademisch bleiben, aber sich nicht dem akademischen Tretmühle mit befristeten Verträgen und Unsicherheit und nach 6 Jahren ist alles vorbei und sowas mir, das wollte ich mir nicht geben, aber trotzdem wollte ich immer irgendwie in der Forschung oder Forschungsnähe bleiben. Dann hat sich das ganz gut ergeben, dass ich 2 Jahre beim Goethe-Institut gearbeitet habe, ja, in der Sprachabteilung. Da habe ich Sprachtests entwickelt und die wollten auch ein kleines Videospiel machen mit Sprachlernkomponenten für Kindergartenkinder. Das hat ziemlich gut gepasst. Da habe ich dann fast ein Jahr lang mit an der Konzeption, am Writing, am Design gearbeitet. Das ist dann später von Peppermind aus Berlin, glaube ich, entwickelt worden. Das ist ziemlich cool. Da war ich dann leider nicht mehr Teil des Projekts, sondern bin in eine Elternzeitvertretung noch als Vertretung gegangen. Aber habe letztendlich genau das bekommen, was ich nicht wollte, nämlich befristeter Vertrag. Bin dann ausgeschieden und habe eigentlich wirklich einfach relativ zufällig die Stellenanzeige von Gamesmarkt gesehen, die zu dem Zeitpunkt einfach einen Fachredakteur gesucht haben, Regular- oder Junior-Position. Und ich dachte mir, ich kenne mich mit Videospielen aus, ich kann schreiben, weil das sind so die zwei großen Hobbys, die ich halt habe. Ich habe seit 2014 habe ich diverse Arten von Blogs, bin ja auch bei Polynö im Team seit, ich glaube, 2016, habe seit 2017 meinen eigenen Forschungsblog, Language at Play, hab's versucht und es hat geklappt.
Polynö, glaube ich, müssen wir ganz kurz den Leuten erklären, weil ich fürchte, wenn wir jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer haben, das wird nicht mehr bekannt sein. Polynö, wenn ich kurz darf, ne, gerne Blutgrätsche rein, gegen den Kopf gerichtet, falls ich was Quatschiges erzähle. Polynö, einer der großen und auch ältesten Spieleblogs im deutschsprachigen Raum, und ihr werdet euch jetzt da draußen fragen, was ist denn ein Spieleblog? kann ich euch sagen, das ist im Grunde ein Zusammenschluss von mehr oder weniger professionellen Schreiberinnen und Schreiber, die sich in verschiedenen Formaten austauschen und auch ihre Gedanken äußern über eben Videospiele. Und da gab es noch vor 10 Jahren, über 10 Jahren eigentlich sogar, eine ganze Reihe, ein weiteres Reliktwort, eine Blogosphäre, habe ich lange nicht mehr gesagt, das Wort, ein Ökosystem von Spieleblogs, damals zum Beispiel auch besonders prominent, Super Level natürlich gehört dazu. Und jetzt, ach Gott, Clockwork Orange gab es auch noch, solche Dinge. Und das war tatsächlich eine Landschaft von Schreiberinnen und Schreibern, die sich wirklich auch echt interessant und auch oft frei von irgendwelchen aufgelegten Regeln ausgelassen haben über Spiele und Spielkultur. Und das war eine ganz faszinierende Zeit. Ich habe da nur noch so den Endpunkt mitbekommen, als ich selber aktiv wurde. Aber aus dieser Zeit stammt eben auch Polynö. Deswegen nur kurz die Erklärung.
Genau, und das ist so ein Gruppenblog-Projekt und da kommen immer mal wieder Leute dazu und welche gehen weg. Und genau, da bin ich eigentlich in den letzten Jahren jetzt tatsächlich einfach nicht mehr so aktiv gewesen, weil einfach die Zeit nicht da war, Reviews oder Rants zu schreiben. Das mache ich eh gern. Die wenigen Texte, die ich geschrieben habe in den letzten 3 Jahren, waren mein Versuch, gescheiterte Spiele darauf zu, oder in meinen Augen gescheiterte Spiele, muss man ganz, ganz subjektiv bekräftigen, darauf zu analysieren, was die eigentlich so falsch gemacht haben, unter anderem sowas wie halt Skull and Bones, ne, was so ganz, ganz trauriges Bild in meinen Augen ist für wo Service Games hingelangen, wenn man den Service-Gedanken weiter denkt, und so weiter. Ja, genau. Ich bin also reingerutscht in den Journalismus mit der, ich sag jetzt mal ganz, ganz vermessen, Expertenperspektive aus der Forschung und dem politischen Interesse raus. Und ich habe dann bei Gamesmarkt relativ schnell auch die Bereiche Förderung, Universitäten und Politik an mich gerissen und immer gerne genau das auch gemacht. Also alle Förderberichte in News verfasst, den Kontakt mit den PolitikerInnen gehalten in den leidigen Themen deutsche Bundesförderung und die Förderzahlen der Bundesländer eingeholt, um Grafiken draus zu machen. Und was mein Lieblingsprojekt immer war, halt auch überhaupt anfangen erstmal, das hatten wir vorher nämlich dort nicht gemacht, mit Profs zu reden, mit Studis zu reden, frisch ausgegründete Spielestudios einzuladen für so ein Porträt und sowas, also die direkt von der Uni kommen. So gibt's ja gerade so im bayerischen Bereich mit der Uni Bayreuth, mit dem Computerspielwissenschaften Master, ganz, ganz viel, die quasi mit dem Masterprojekt schon den Grundstein gelegt haben für ihr erstes kommerzielles Projekt und die dann ausgründen. Gibt's auch in Berlin und Köln entsprechende Unis, bei denen das so das Ziel ist. Und das habe ich alles da halt gemacht und aufgebaut und quasi keine Spieletests oder so geschrieben. Es gibt da zwar so eine Preview-Sektion, gab es in den Heften von Gamesmarkt, gibt's auch online, wo wir Texte geschrieben haben, die als Preview betitelt waren, aber eigentlich sich an den Markt gerichtet haben. Also da stand jetzt nicht drin, dieses Spiel ist gut, dieses Spiel ist schlecht, weil Grafik ist blöd und Gameplay ist dasselbe wie immer, sondern da ging es drum, ja, die Vorgänger haben sich so und so oft verkauft, deswegen kann man hier davon ausgehen, dass es eher gut oder eher schlecht sich verkauft. Die Vorgeschichte des Studios, die Finanzierung besteht hieraus, XY, quasi so, dass Leute aus der Industrie sich ein Spiel angucken und daran aber auch so ein bisschen nicht nur den kulturellen und den Spielaspekt sehen, sondern auch irgendwie eine Einschätzung treffen können. Ist das ein Konkurrenzprodukt, das ich beobachten muss? Ist das, wenn ich ein Retailer bin, also wenn jetzt irgendwie Mediamarkt, Marketingabteilung die Seite liest, was den Erzählungen nach so ganz früher die Hauptleserschaft war, ist die wissen, kaufe ich davon 500 oder 1000 Exemplare für meine Regalfläche an dem und dem Laden und sowas. Ne? Deswegen, also ich war gar nicht so in diesem, das, was man sich so als Spielejournalismus vorstellt, drin eigentlich. Und auch die Spielkultur-Ecke, die ich ja immer sehr gerne eigentlich auch befeuert habe, mit so Sachen wie Diskursen um Spiele, das war aber gar nicht so ein großer Teil. Und deswegen in Kombination damit, dass eben es dem Spiele-Industriejournalismus gerade sehr, sehr schlecht geht, fange ich, glaube ich, gerade an, gedanklich mich zu verabschieden, in diesem Bereich zu bleiben, weil dazu eben auch gewisse andere Vorhaben kommen, die ich lange schon mit mir rumgetragen habe.
Spannend, da steckt
Monolog zu Ende.
Da steckt sehr viel drin, wo ich direkt gleich nachfragen möchte. Und übrigens, ich ermuntere dich, hier kurz reinzurufen, wenn ich jetzt hier rede und ich bin kurz nicht mehr zu hören, zu sagen, ich bin nicht mehr zu hören, weil ich gerade von meinem Browser diese schlimme Nachricht bekommen habe. Lieber Herr Schott, Ihre Internetverbindung ist wackelig. Und
okay,
da habe ich
noch höre ich dich.
Große Sorge, dass hier irgendwie gleich was passiert. Aber du sagst mir einfach Bescheid, das kriegen wir gemeinsam hin. Ja. Bis das soweit ist, habe ich ganz viele Fragen, basierend auf dem, was du erzählt hast. Ich arbeite mich da mal kurz durch. Super spannend. Zum Beispiel zu hören, dass eine Eigenschaft von dir, so wie ich dich kennengelernt habe.
Jetzt bist du nicht mehr zu hören, Dom.
Oh nein, warte, bleib da. Test. Oh Gott.
Jetzt höre ich dich wieder.
Oh, das ist, jetzt fangen
Hallo,
wir an.
Ich höre dich wieder.
Jetzt fangen wir an mit dem Drahtseilakt. Das wird jetzt faszinierend. Okay, ich bin zu hören, ja?
Jetzt bist du zu hören, aber ich habe genau die Frage nicht mehr mitbekommen und deswegen aber auch zum Glück noch nicht angefangen zu reden.
Das macht gar nichts, weil ich hole ja immer so weit aus, deswegen die Frage war noch gar nicht gestellt.
Okay.
Also ich hoffe einfach, dass es bleibt hier so, wie es sein sollte. Ich schließe jetzt hier noch fieberhaft Skype. Vielleicht ist das Problem. Warte, ich mache hier noch Sachen zu, vielleicht.
Jetzt bist du wieder weg, Dom.
Nein, oh, das gibt's doch nicht. Oh.
Jetzt bist du wieder da.
Oh Mann, ey, meine Nerven vertragen das nicht mehr jetzt zum Ende des Jahres. Okay, ich habe jetzt mal noch Sachen geschlossen, die ich nicht brauche, in der Hoffnung, dass das was bringt. Okay, also, ich nehme an, wir sind wieder zu hören.
Ja.
Okay. Ja. Aber klinge ich denn blechern oder ist
nee,
das?
Nee, es ist wirklich, wenn du da bist, bist du, als würdest du neben mir sitzen, als würden wir Händchen halten.
Mein Gott, jetzt muss ich wieder in der Post-Production wieder irgendwelche Effekte mir raussuchen, um zu audiovisualisieren, dass hier ein Problem herrschte. Okay, also, ich fange einfach nochmal an, aber mach dir nichts. Hauptsache, du bleibst hier, bitte nicht weglaufen, egal was passiert.
Ich habe Zeit, ich bin arbeitslos.
Ach Mann, also ich finde super spannend, ich habe viele Fragen mir aufgeschrieben, wenn ich dir eben zugehört habe. Eine Sache, da möchte ich mal anfangen, ich finde es faszinierend zu hören, dass eine Eigenschaft, die ich bei dir festgestellt habe, als ich dich kennengelernt habe in der jüngeren Vergangenheit, offenbar schon eine war, die vorhanden war, als du ganz frisch in die Welt des, ich sage einfach mal jetzt Spielejournalismus oder Branchenjournalismus reingekommen bist, und zwar diese wahnsinnige Motivation und diese immanente Triebfeder, so Dinge anzugehen und auch dich in schwierigere Themen einzuarbeiten und irgendwie greifbar zu machen für Leute. Und ich fragte mich beim Zuhören, jetzt wo ich höre, dass das schon immer ein Teil deines Arbeitens war, woher kommt und kam eigentlich diese Motivation? Weil du hast ja selber schon so schön erzählt, du kamst ja eigentlich aus der Welt der akademischen Welt. Und bist dann dort so ein bisschen als Quereinsteiger reingekommen. Woher kam diese Motivation, dich in solche Themen einzuarbeiten und da wirklich so viel zu geben?
Das ist eine sehr schöne Frage, Dom, weil ich darüber sehr lange nachgedacht habe und mittlerweile bei einem Schlagwort angekommen bin. Oh. Das Schlagwort ist Wissenschaftskommunikation, weil ich so ein bisschen festgestellt habe, unabhängig davon, was ich irgendwie angehe, was ich für Sachen schreibe, und das Schreiben ist halt einfach ein wichtiges Outlet für mich, was eigentlich schon immer, dass ich immer so ein bisschen in diese Richtung komme von, ich nehme einen komplexen Sachverhalt und versuche ihn einfach zu erklären für Menschen, die sich damit nicht auskennen. Angefangen, ich kannte das genau sogar auf einen Zeitraum einschränken, hat es im Sommer 2017. Ich habe 2014 angefangen, einen Bachelor zu studieren. Ich bin nach München gezogen aus einem kleinen badischen Dörfchen in der Nähe der kleinen badischen Stadt Offenburg. Bin ich irgendwo hin, wo man nicht nur technische Sachen an der Fachhochschule studieren kann, nämlich nach München.
Anglistik und Rechtswissenschaften habe ich gelesen. Faszinierend.
Yes, ich habe Anglistik und Informatik angefangen und habe nach der ersten besuchten Nebenfachvorlesung in Informatik festgestellt, ich glaube, ich mag das nicht machen. Ich kann anekdotenhaft erzählen, dass es diese anderthalb Stunden nur darum ging, warum das selbstprogrammierte Präsentationsprogramm, das an die Wand geworfen wurde, nur in Chrome und nicht in Firefox geht und warum das gut so ist. Und unabhängig davon, was da alles technisch noch gekommen wäre, dachte ich mir, das möchte ich eigentlich. Was auch immer das hier ist, ich möchte es nicht. Mhm. Hab dann zu was anderem, in Anführungszeichen, Nützlichem gewechselt im Nebenfach, weil man ja immer gesagt hat, auch damals, auch mein familiärer Umkreis und meine vorherigen Arbeitgeber. Ich habe vor dem Studium ein Jahr freiwilliges soziales Jahr Kultur in der Stadtbibliothek gemacht. Und da hieß es immer, Anglistik? Und was macht man dann damit? Deswegen habe ich mir was Nützliches gesucht. Das waren Rechtswissenschaften und das war sehr schwer, also nicht weniger schwer, als mir Informatik gefallen wäre, glaube ich. Hat mir aber, denke ich, auch relativ viel gebracht. Also ich habe mich dann auf Völkerrecht und Medienrecht spezialisiert gehabt. Da muss man dann so eine bestimmte Kurslauf durchmachen. Dann kriegt man einen, auch hier wieder große Anführungszeichen, Expertenstatus, den ich mir niemals zusprechen würde, da so mit wie ich da durchgerutscht bin durch diese Seminare. Vor allem, weil auch im Medienrecht, ein Jahr nachdem ich den Abschluss gemacht habe, kam die DSGVO und alles hat sich geändert. Also gutes Fachwissen, nützliches Fachwissen heute auf jeden Fall. Aber diese das Grundwissen von, wie man Rechtstexte liest und wie man Anwaltsgesabbel interpretiert und sowas, das ist, glaube ich, etwas, was mir sehr geholfen hat. Und ich habe Mitte 2017 meine Bachelorarbeit geschrieben und habe in der Anglistik, die besteht zu 50% aus Literaturwissenschaft, zu 50% aus Sprachwissenschaft. Hab sehr schnell gegen Mitte des Studiums festgestellt, ich finde Linguistik viel geiler, hab eigentlich nur noch Seminare da besucht, hatte dann irgendwann ein forensische Linguistik-Seminar, was mich die Erleuchtung hat sehen lassen, dass ich nur noch das machen will, am liebsten Linguistik. Na, also da ging es dann darum, wie man mit linguistischen Mitteln Verbrecher überführt oder Plagiate erkennt. Und habe dann mit meiner Bachelorarbeit den ersten Schritt in die Games-Linguistik getan, weil ich mir dachte, ich guck mir die Online-Kommunikation von in Foren an, in Gaming- und Nicht-Gaming-Foren, und schaue, ob ich in den Nicht-Gaming-Foren Wortnutzungen finde, die aus dem Gaming-Bereich kommen. Also ich habe dann zum Beispiel in Kochforen so Wörter wie Rage Quit gefunden und habe mir das angeguckt. Also gibt es ein wunderbares, die Anekdote, die ich davon immer noch gerne erzähle, ist, wenn man das googelt, findet man es vielleicht noch, eine Rezepteseite, die ein Rezept übertitelt hat mit The Recipe for When You Want to Rage Quit Humanity. Und das war im Wesentlichen dann ein Rezept, wofür man nicht raus muss, weil man alles schon daheim hat und wo man sich zu Hause einmummeln kann. Ein sehr gutes Shakshuka-Rezept, das ich bis heute benutze. Große Empfehlung. Genau, sowas habe ich mir dann halt angeguckt, habe festgestellt, das ist geil, das will ich machen. Gaming und Linguistik, meine beiden großen Passionen. Und habe, wie man das dann so macht, weil man keine Lust hat, die fertig zu schreiben, während der Bachelorarbeit durch die Inspiration eines gewissen D. Schott und seiner kürzlich gestarteten Website Archeo Games festgestellt, man kann da ja drüber schreiben und Leute interessiert das, also mache ich doch mal einen Gaming- und Linguistik-Blog auf.
Oh, wie lustig, da hat mir mein Langzeitgedächtnis gerade ein doppeltes Geschenk gemacht, weil ich glaube, du hast mir das schon mal erzählt, aber ich habe es wieder vergessen.
Ja.
Sehr gut, da freue ich mich.
Also da muss ich wirklich sagen, da warst du wirklich die große Inspiration, die diesen Schritt zum Mut hin, das zu machen, gegeben hat, weil ich gesehen habe, das funktioniert, das kann man machen.
Für all jene, auch da müssen wir fürchterlich leider kurz den Leuten erklären, was das ist. Also Arctio Games, das war vor langer Zeit, also so eben so 2017 herum oder was, ein Blog schon wieder von mir, der sich drehte um den Versuch, Archäologie und Videospiele zusammenzubringen, inspiriert von der in Amerika startenden, ich sag mal, geisteswissenschaftlichen Wissenschaftskommunikationsinitiative. Ja, das ist ein Wort. Arctio Gaming, von Andrew Reinhardt erfunden, ein Numismatiker, also ein Münzkontrolleur eigentlich. Und ich fand das so toll inspirierend. Ich brauchte einen Ort, wo ich darüber schreiben konnte. Und damals habe ich bei GamePro gearbeitet. Und so sehr da auch Raum war für ab und zu, natürlich verstehe ich ja auch mal einen Artikel über Archäologie und bla, da kannst du natürlich nicht jeden Tag über sowas schreiben. Und deswegen brauchte ich einen anderen Ort. Und daraus ist dann Arctio Games entstanden. Ein Ort, der sowohl Triumph als auch Ort des ersten quasi Burnouts meines Lebens wurde. Weil es stellte sich heraus, ein Ganztagesjob in der Redaktion und dann nochmal 4 Stunden jeden Tag nach Feierabend am Arctio Games Ding schreiben, da war keine gute Idee. Deswegen gibt es den heute nicht mehr.
Ja, das verstehe ich. Das sieht man in meinem Blog in den letzten 3 Jahren auch an. Da ist nämlich kaum was passiert, weil ich tagsüber halt in der Redaktion gearbeitet habe. So, ne? Das ist ganz klar und das sollte man, die Grenze sollte man auch ziehen.
Ja,
ja, genau. Also ich habe dann Language at Play, damals noch .net. Irgendwann habe ich mir dann die .de zur größeren Seriosität gesichert. Geil. Sie funktionieren beide. Probiert sie doch gerne mal aus.
Ich habe okcool.space. Was macht das jetzt aus mir? Wie würdest du das interpretieren?
Also das macht, also in Kombination mit der, das ist ja deine reguläre, ne? Ja. Okay, cool.space. Das ist schon sehr hipster, Dom. Also da bist du schon am Zahn der Zeit. Also wenn ich mir auch die anderen Websites, so die Worker-Owned Collectives in der Games-Industrie, im Games-Journalismus angucke, so aftermath.site, remap.radio, da bist du schon ganz, ganz nah dabei.
Danke, danke.
Das wollte ich ja. Sehr gut, sehr gut.
Danke.
Am Zahn der Zeit. Nee, am Puls der Zeit. Zahn der Zeit war das genaue Gegenteil. Das, wenn man alt wird. Oh Gott, was habe ich gesagt? Warte, ich hab's gleich wieder. Ich habe halt gemerkt, also ich habe diese Website erstmal gemacht und wie das so ist, dann erklärt man erstmal in Artikeln, was das eigentlich ist und was man da eigentlich macht. Und dann habe ich, weil ich danach ja direkt in den Masterstudiengang gegangen bin, Cultural and Cognitive Linguistics, war ein sehr interessanter Mini-Studiengang an der Allgemeinen Sprachwissenschaft in München, wo ganz viel, also ich habe zum Beispiel 2 Semester Seminare in der Neuropsychologie belegt am Psychologieinstitut, Soziologie am Soziologieinstitut, ich hatte eine Statistikvorlesung am Informatikinstitut, ich war der letzte Jahrgang, der das hatte, hinterher haben sie ein Statistik für GeisteswissenschaftlerInnen gemacht, weil sie gemerkt haben, das funktioniert so nicht, weil wir alle in Scharen durch die erste Prüfung durchgerasselt sind.
Ja, ich aber auch. Kann ich aber sagen.
Ja, who could have thought? Ja, genau. Das war richtig, richtig toll. Ich war auch in den Fachschaftsvertretungen in beiden Studiengängen und habe da halt überall festgestellt, ich erkläre Leuten gerne ganz lehrerhaft, was das eigentlich so ist, was ist Linguistik und wie funktioniert das und so. Und dann habe ich über diese Website versucht, das an Spielen zu machen. Und zwar immer mit so Konzepten, die mir halt gerade untergekommen sind im Studium. Also zum Beispiel, reden und denken gleichzeitig. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber ich habe immer irgendwie ein Konzept genommen, das es in der Linguistik gibt und habe das in einem Spiel gefunden. Meist lief es andersrum, sind wir ehrlich. Ich habe ein Spiel gesehen und habe gedacht, der Punkt, das ist das, da muss ich drüber reden. Also zum Beispiel gibt es einen Text auf Language at Play, der beschäftigt sich mit diesem Sprichwort, das im Deutschen ein Nazi-Sprichwort ist, jedem das Seine. Das kennt man, das sagen die Leute in meiner Elterngeneration gelegentlich noch. Ich versuche dann immer zu sagen, dass wir das vielleicht nicht benutzen, weil das eben aus der Nazi-Zeit kommt. Das ist auch in der Tür des KZ Buchenwald eingelassen. Damit möchte man sich vielleicht nicht assoziieren. Und dann bin ich aber in einem Spiel, in einem Piratenspiel, bin ich auf die Formulierung to each his own gestoßen und dachte mir, Moment mal, das ist doch dasselbe, das ist doch uncool. Warum nennen die das so? Und dann bin ich in das Rabbit Hole abgestiegen. Und dann war das irgendwann, habe ich gesehen, das ist ein ein russisches Entwicklerstudio, das auf Englisch schreibt. Dann dachte ich erst da, okay, da ist vielleicht in der Übersetzung was schiefgegangen und so. Aber nein, ich kam dann drauf, dass beide Formulierungen, jedem das seine und to each his own, zurückgehen auf die gleiche lateinische Form. Also die kommen aus, ich weiß nicht, ich glaube von Cicero, auf die aus der Übersetzung von Suum Cuique. Das ist, das hat halt irgendwer mal gesagt, aufgeschrieben im Lateinischen. Alle Sprachen, die sich dem Lateinischen bedient haben, haben das halt für sich so übersetzt. Das heißt, die gehen auf die gleiche Quelle zurück, sind aber in unterschiedlichen kulturellen Umgebungen gewachsen, haben also diese Assoziation gar nicht. Man nennt das eine Kalk, dieses gleiche Wurzel. Gleiche Bedeutung irgendwie, aber irgendwie halt auch wieder nicht. Und ja. Ich habe versucht, eben das dann anhand dieses Spiels als Aufhänger zu erklären, was das ist, was dieses Konzept ist, warum das im Englischen okay ist, das zu sagen, und im Deutschen vielleicht eher nicht so. Das ist jetzt nur ein blödes Beispiel.
Um ganz kurz mich einhängen zu dürfen, das ist ein aufregender Moment, weil ich glaube, das ist die erste Orki-Cool-Aufnahme, die begann als ein Gespräch zwischen zwei Menschen und jetzt mittlerweile ein Live-Publikum bekommen hat, denn ich hörte bei dir im Hintergrund ganz leise eine Maus, die sich ins Publikum gesetzt hat und leise klickend ihre Begeisterung über unser Gespräch verbalisierte. Und ich würde die Maus bitten, bis zum Ende unseres Gesprächs nicht geklickt zu werden.
Okay.
Aber man hört das recht laut.
Verzeihung, ich musste nachgucken, wer das gesagt hat.
Ich weiß, deswegen, ich wollte dich nicht rausholen, okay. Aber dachte ich mir, ne, jeder, auch Live-Publikum, muss hier Tickets bezahlen. Die Maus hat sich reingeschlichen, ich weiß es ganz genau, wir waren bei Minute 39. Sie hat extra gewartet vor der Tür, um diesen Moment abzupassen. Und da dachte ich mir, nee, so machen wir das hier nicht, wird outgecalled.
Okay, ich bitte um Verzeihung, ich lege ihr ein Stück Käse hin und ruhe es.
Genau. Chaoswohnung, also.
Ja, es ist.
Da liegt jetzt Käse auf dem Tisch bei dir.
Irgendwo hier in diesem Raum ist noch was Essbares wahrscheinlich, es ist nein, nicht auszuschließen.
Aber spannend. Ja. Aber von hier aus jetzt den Sprung noch rein zu dieser Frage, die ich gestellt hatte, woher diese Motivation also kommt, wenn ich dich dann richtig verstanden habe, eine große Triebfeder deiner Arbeit und deiner Motivation ist der Wunsch, so im Großen erstmal gesprochen, Konzepte Menschen verständlich zu machen, die jetzt nicht die Zeit und Muße haben, sich da selbst einzuarbeiten, und das wiederum geboren aus dieser Begeisterung für Wissenschaftskommunikation.
Genau, also toll. Dieses Wort Wissenschaftskommunikation habe ich dann erst später gelernt, dass das eigentlich ganz gut darauf passt, aber das hat wirklich so angefangen, ich glaube wahrscheinlich aus einem tiefsitzenden, also dieses tiefsitzende, immer wieder gefragt werden, was man da macht und was man da eigentlich ist. Und auch, wenn man so als Kind zu meiner Zeit damals noch, bei dir kündigen sich jetzt auch noch Zuhörer
an. Ich drehe hier vollkommen durch, wirklich. Was ist denn heute los? Lass mich doch einfach alle in Ruhe.
Brauchst du eine Pause?
Oder? Nee, um Gottes Willen. Okay. Die Leute da draußen brauchen eine Pause. Die sollen mich doch einfach in Ruhe lassen.
Okay.
Nee, ich habe hier, ich habe Backpapier bestellt und ich weiß.
Du hast was?
Nein, hör mir zu. Ich habe ein Geschenk bekommen vorweihnachtlich, eine, wie heißt das denn? Heißluftfritteuse.
Ah.
Und dann habe ich erfahren, das ist ja eine neue Welt für mich, man braucht dann, also man kann eine besondere Art von Backpapier da reinlegen, die besteht aus so nachhaltiger Pappe und dann kann man da Zeug reinschmeißen und so. Und die finde ich nicht in meinem Puppelrewe hier und deswegen musste ich die bestellen. Und der Briefträger läuft, glaube ich, schon seit einer Stunde um mein Haus herum und versucht, die hier irgendwie loszuwerden. Aber ich sag dir, nein, ich hol's nachher, wo auch immer er sie hinlegt. Ich werde jetzt aus Prinzip nicht zur Tür gehen. Das geht jetzt einfach nicht.
Okay.
Ich verliere den Verstand hier langsam.
Ach je.
So, Entschuldige, jetzt sind wir wieder bei dir.
Genau, also auch aus diesem, wenn man halt als Kind viele Spiele spielt, wird man auch immer gefragt, ist das ein nützliches Hobby, kannst du nicht, geh doch mal in die frische Luft und so. Und ich glaube, in mir ist irgendwann so dieser Trotz gereift, ich zeig's euch jetzt, ich zeige euch, wo das nützlich ist. Und das ist eigentlich dann nur gewachsen, erstmal über das Fachwissen und Selbstvertrauen, was man halt auch kriegt, wenn man dann in der Wissenschaft in Anführungszeichen war auch länger arbeitet, so am Goethe-Institut. Ich habe und an der Uni habe ich auch ein bisschen am Institut ausgeholfen. Und dann halt auch, wenn man merkt, gerade in den letzten Jahren, dass sowas wie Wissenschaftsverständnis und Vertrauen in Wissenschaft ja doch eher auf dem absteigenden Ast ist und man dann sich irgendwie denkt, man könnte doch dagegen was tun, indem man Leuten mit Sachen, die ihnen Spaß machen, vielleicht näher daran trägt, vielleicht auch die Geisteswissenschaften zu verstehen und nicht immer zu fragen, aber was bringt es denn und welchen Job kriegst du und kann man das monetarisieren? Das hat mich da nur umso stärker hingebracht, das machen zu wollen, ja.
Spannend. Du hast außerdem gesagt, vorhin in deiner längeren Antwort etwas, worauf ich auch gerne nochmal kurz eingehen möchte, und zwar die Feststellung, die ich übrigens auch teile, erstmal als Beobachtung, dass es dem Journalismus über Spiele, aber auch insbesondere dann nochmal quasi dieser Fokusbereich davon, der Journalismus über die Spielebranche, dass es dem nicht so gut geht. Du hast ja vorhin illustriert, ne? Da gibt es verschiedene Symptome, die man da sehen kann. Was mich mal interessieren würde, hast du Gedanken dazu, warum das so ist, weil gerade jetzt ja ist es ja so, dass wir in einer Zeit leben, in der in der Spielebranche so vieles passiert und auch hochdramatische Dinge, die gerade jetzt ja eigentlich eine Einordnung und auch eine tiefergehende Recherche verlangen und verdienen würden. Warum aber scheint es so, dass diese Seiten, die sich um diese Themen drehen, sich so schwer damit tun, wirklich an der Existenz sich halten zu können?
Ich denke, da kommen zwei Abwärtstrends zueinander, die sich leider auf eine sehr negative Art ergänzen. Zum einen ist halt die generelle Situation der Games-Industrie weltweit, ne? Nach dem Corona-Boom und dem billigen Geld, was dort in Form von Krediten in Investitionen und Konsolidierungen gesteckt wurde, hatten wir dann jetzt nicht nur in Deutschland, sondern überall. Es ist kein Geld mehr da, es werden keine Kredite mehr an kleine Unternehmen vergeben oder sie sind mit schlechteren Konditionen. Das heißt, also sowohl die großen Unternehmen werden riskaverser, schließen die Studios, die vielleicht irgendwelche interessanten Nebenprodukte gemacht hätten und konzentrieren sich auf ihre Kernmarken, die halt alle sehr in dieses Open-World-Action-RPG, quasi diese Formel, die sich bewährt hat, gehen, weil das sie wissen oder hoffen können, dass es sich gut genug verkauft, um am Ende ordentlich Dividenden auszuschütten. Die kleinen Studios finden kein Geld. In der Spezialsituation Deutschland kommt dann noch dazu, dass die ganze Bundesförderung für 2023 und 2024 schon Anfang 2023 vergeben worden ist. Also die wurde ausgeschüttet 23 und 24, aber neu bewerben konnte man sich nicht, kann man sich Stand dieses Podcasts immer noch nicht, sondern erst Anfang 2025 irgendwann wieder. Das heißt, Neugründung war auch schwierig, in anderen Ländern halt wegen der Kreditlage oder weil es da überhaupt keine Förderung gibt oder die gerade erst angefangen hat. Irland zum Beispiel hat 2023 erst mit Tax Credits angefangen, ansonsten haben die gar nicht wirklich was so. Das heißt, der Games-Industrie geht's schlecht. Das bedeutet, den Marketing-Abteilungen der Games-Industrie geht's schlecht. Das bedeutet, es werden weniger Anzeigen geschaltet. Das ist kein großes Geheimnis, dass der Games-Journalismus davon auch in gewisser Weise abhängig ist. Also, dass zum Beispiel Cover verkauft werden, Anzeigen auf der Website geschaltet werden und so. Das ist einer von vielen möglichen Finanzierungsarmen des Games-Journalismus, auch des Fachjournalismus. Es war auch, ist auch bei Gamesmarkt so und ist so gewesen. Das ist die eine Sache, die halt schlecht gerade ist. Und dazu kommt halt die große Sache Language Learning Machines, KI genannt, dass also gerade die großen Investoren oder die investorfinanzierten Riesenkonglomerate, wie im Falle von Games Industry, Ziff Davis, dass die sich halt denken, man kann zumindest kurzfristig Geld sparen, indem man die KI das News-Schreiben übernehmen lässt, was natürlich katastrophal ist für die Qualität der News und für kritische Einordnung, aber was halt der Bottom-Line, wie das ja so heißt, erstmal egal ist, zumindest das erste Jahr, die ersten zwei Jahre, bis dann möglicherweise die Kundschaft nicht mehr da ist, also die Leserschaft nicht mehr da ist und man sich wieder was Neues ausdenken muss.
Gibt es da einen Weg raus für den Journalismus in deinen Augen? Also gibt es, also ich vielleicht auch, um das noch hinzuzufügen, in meinen Augen, also das ist eine Eigenschaft, die mir zu eigen ist, die ist manchmal vorteilhaft, manchmal auch nachteilig. In mir schlummert in Hinblick auf viele Themen so ein ganz stark ausgeprägter Mix aus Naivität und Optimismus. Und das ist etwas, was auch hier sich bei mir breit macht, wenn ich über dieses Thema nachdenke, weil was ich dann glaube ist, ich bin überzeugt, und ich weiß nicht warum, es ist einfach so, dass es klappen kann, solche Seiten, wie du sie gerade beschrieben hast und die damit zu strugglen, am Leben zu erhalten, wenn man die von Grund auf einem zum Beispiel leserbasiertem Finanzierungsmodell aufbaut, wie zum Beispiel einem Steady oder Patreon. Ich rede jetzt nicht von diesen Spiegel Online Plus Dingern, sondern dass man auch diese Community mit drumherum aufbaut, die dann eben auch den Sinn und den Wert von so einer solchen Berichterstattung sieht. Also eine Berichterstattung, die sich um die Qualität, um Tiefenrecherche, um die ganzen journalistischen Grundwerte beruft, die das erkennt und auch finanziert. Und meine Überzeugung ist, fast eigentlich ohne Grund das anzunehmen, dass das klappen könnte, wenn man das machen würde. Wie denkst du darüber?
Ich würde dir da voll zustimmen. Ich bin je größer es wird, desto pessimistischer werde ich.
Ja.
Je kleiner es wird, desto mehr Hoffnung sehe ich. Also bei diesen großen Medienkonglomeraten. Ich glaube, die sind in einer Teufelsspirale gefangen. Die hat angefangen mit dem Großwerden von Facebook und dem Advertisement-Finanzierung. Und ich weiß nicht, ob man da noch rauskommen kann. Zumindest ohne die gesamte kreative den gesamten kreativen Anteil, also SchreiberInnen, KünstlerInnen und so weiter, loszuwerden und zu verprellen. Da bin ich sehr, sehr pessimistisch. Ich glaube, sowas wie diese Ziff Davis-Konglomerate, wo ja auch IGN dazugehört zum Beispiel als Marke, wenn die so weitermachen wie bisher, weiß ich nicht, wie lange das noch gut geht oder wie lange da dann tatsächlich überhaupt noch von echten Menschen Texte geschrieben werden. Das sehe ich relativ kritisch, weil ich aber auch nicht absehen kann, wo geht's mit der Regulierung von AI hin und sowas. Ich sehe aber, dass ähnlich wie du, und ich mache das an ganz konkreten Beispielen fest, dass diese Art der Berichterstattung nicht verloren ist, aber dass die Finanzierung, also das Ad-Based Model ist, muss man eigentlich so sagen, wenn man kein Riesenunternehmen ist, dass das irgendwie anders auffangen kann, gescheitert, weil auch du nicht voraussehen kannst, wenn Google seine Richtlinien ändert in der Search Engine, in der News-Sektion, im Google Ad-Ding, dann bist du dem hilflos ausgeliefert und du kriegst sowieso nur Peanuts. Also vergiss es, fang heute so nicht mehr an. Was ich aber sehe, was ein Erfolg geworden ist, muss man ja auch einfach sagen, sind genau diese User-Financed-Subscription-Models, also die Leute, die das über Patreon und Steady machen. Du hast das natürlich nur gestellt, diese Frage, damit ich okay, cool erwähne.
Ja,
dann hookt die in dieser Woche, hookt FM, große Empfehlung, Robin und Tom, mit denen du ja auch gut befreundet bist, die in dieser Woche ihr sagenhaftes 10-jähriges Bestehen über Patreon und Steady finanzierten Journalismus über Spiele gefeiert haben. Unfassbar, dass das funktioniert hat. Und auch im Nachhinein fast prophetisch, weil also ihr... du hast ja auch schon bevor Okay Cool war, hast du schon mit Patreon und Steady ein bisschen experimentiert, ne? Und auch Hooked vor 10 Jahren. Ihr habt euch angeschlossen an so eine gerade aufkommende Welle dieses Formats in den USA oder im englischsprachigen Raum. Und letztendlich ist es dort fast schon wieder ein bisschen zusammengesackt, außer bei den Content Creators, bei den also aufgekommen ist es ja damals bei den YouTuberInnen, ja, die so Critical Essays gemacht haben und so. Da ist es ja, ist es stark schon seit diesen 10 Jahren. Im Journalismus ist das gerade erst aufgekommen. Also Remap zum Beispiel. Die Geschichten sind fast immer die gleichen. Da ist eine Gesamtcrew an hervorragenden, kritisch denkenden JournalistInnen bei ihrem Business Daddy rausgeflogen. Das war bei Waypoint zum Beispiel, war das Vice.
Ja.
Die haben Waypoint geschlossen. Die Crew hat sich selbstständig gemacht als Remap unter Subscription Model, also Patreon. Die können jetzt weitermachen, weil die auch ihre Community mitgenommen haben, weil die extrem guten Journalismus machen, weil die kritisch einordnen, weil die auch dediziert zum Beispiel linke Einordnung machen, also sich auch mal diese Geschäftsmodelle von großen kapitalistisch agierenden bestehenden Unternehmen aufdröseln. Selbes Ding mit Aftermath, die, lass mich nicht lügen, ich glaube aus Polygon.
Ja, ja.
Aus der Polygon-Crew der Gefeuerten hervorgegangen sind. Es gibt Minmax, das sind die Leute, die aus dem kürzlich geschlossenen Game Informer hervorgegangen sind. Und so weiter und so weiter. Und das sind alles, also gerade, ich benutze gerne den Begriff, den Aftermath für sich geprägt hat, nämlich Worker-Owned Collective. Also das sind quasi Genossenschaften, wo alle den gleichen Anteil haben, die dort mitarbeiten und die das Geld halt unter sich aufteilen, was über die LeserInnen oder HörerInnen, weil viel auch Podcasts sind, reinkommt. Und die haben das geschafft, dass da so viel Geld reinkommt, dass die unabhängig von Werbeeinnahmen oder Partnerschaften ihren Journalismus machen können, auch ein bisschen spielerisch teilweise machen können, dass sie einfach nicht nur harte Reportagen raushauen, sondern auch Kulturberichterstattung oder einfach so Texte über Spiele, die sie lieben zum Beispiel. Und die aber auch einfach mit Marktpraktiken hart ins Gericht gehen können, weil sie auch nicht diese, und wenn sie nur latent ist, diese Sorge im Hintergrund haben, dass wenn sie jetzt zu hart mit einer Firma ins Gericht gehen, dass die vielleicht demnächst keine Anzeige bucht. Und ich glaube, dass diese Worker-Owned, Subscription-Based Models, so viele Anglizismen, dass das wirklich der Weg ist, wenn nicht das, wo wir alle am Ende landen und wo die Perfektion ist, wobei ich das durchaus mir vorstellen kann, weil da geht das Geld halt eins zu eins einfach zu den Leuten, die die Arbeit machen und es wird nicht irgendwie nach oben hinweggesaugt oder an Investoren ausgeschüttet, sonst bleibt bei den Leuten. Aber selbst wenn es das nicht ist, wenn es nicht das Be-all, End-all ist, dann ist es ein guter Weg, um den Journalismus in seiner jetzigen Form und das Talent im Journalismus und das kritische Denken zu retten. Weil man kennt das genauso aus der Games-Industrie wie aus dem Games-Journalismus. Die Leute gehen dann halt in andere Industrien und ihre kritischen Gedanken, die sie möglicherweise hatten, sind dann halt nicht mehr da und können nicht mehr eingesetzt werden. Und vielleicht auch die Seniority, die sie in den Studios hatten, fehlt dann, weil sie, keine Ahnung, in die Automotivbranche, was jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel ist, aber in andere Branchen halt gehen und keine Spiele mehr machen oder nicht mehr über Spiele reden, weil sie nicht mehr dafür bezahlt werden können.
Spannend. Ist das auch ein Weg, den du dir für Language at Play vorstellen könntest? Weil im Grunde hast du ja da auch die ganzen Grundlagen schon da. Du hast erstmal selber natürlich ein Fachwissen. Du hast die Fähigkeit, dieses Fachwissen zu verbinden mit einer Art über Spiele und den Themen zu schreiben, dass es auch Menschen verstehen können, die keinen Bachelor- oder Masterabschluss in genau diesen Themen haben. Du hast schon den Blog, der hat ja auch schon einen Namen. Ist das etwas, was du dir als Stoßrichtung für, weiß ich nicht, 2025 und ongoing vorstellen könntest? Also wirklich, ne, zu sagen, ich versuch's mal, da einen Steady oder Patreon dran zu kloppen?
Ja, darüber habe ich auch sehr, sehr lange schon nachgedacht und immer mal wieder. Ja. Eine Zeit lang habe ich das tatsächlich auch gemacht. Gegen Ende des Studiums habe ich für wenige Monate mal Steady aufgesetzt, einfach um die Serverkosten ein bisschen zu decken. Ja. Das hat auch ganz gut funktioniert. Also da habe ich auch keine, da gab es jetzt nichts, was regelmäßig damit finanziert wurde. Zum Beispiel, ich habe kein wöchentliches Format versprochen. Ich habe für Leute, die Geld geben, auch kein Exklusiv-Content oder sowas versprochen, sondern es war nur so ein Trinkgeldtopf so.
Ja, ja.
Und das, also es hat mich damals schon wirklich sehr beeindruckt, wie viele Leute da ein bisschen was gegeben haben. Also ich kann sagen, dass das gut mehr als das Doppelte von den Serverkosten waren, wovon man natürlich immer noch nicht leben kann. Also das war unter 100 Euro im Monat, aber trotzdem beeindruckend viel mehr, als ich dachte, dass dieses lose Konzept einfach hergeben würde. Es gibt so ein paar Gründe, warum ich zögere, das zu machen. Zum einen ist es das Thema, weil es ist halt immer noch Wissenschaft und die Zielgruppe, zumal ist es also auch deutschsprachige Wissenschaft, also es ist eh nur auf den wäre deutschsprachigen Raum beschränkt und ich weiß nicht, wie viele Leute es tatsächlich interessiert. Ich habe zwar die Zugriffszahlen auf der Webseite im Backend, aber auch die sind beeindruckend für meine Verhältnisse, würde ich sagen, und auch immer konstant gewachsen, selbst über Phasen, wo ich teilweise monatelang nichts gepostet habe, aber trotzdem nichts, wo ich jetzt sage, okay, wenn davon 0,5% jetzt ein bisschen Geld geben, dann ist das irgendwie ein stabiles Geschäftsmodell oder so. Es ist immer noch, es ist ein sehr, sehr nischiges Interesse innerhalb eines Nischeninteresses, so, oder innerhalb zweier Nischeninteressen, wenn man so pessimistisch ist und sagt, Wissenschaft ist ein Nischeninteresse. Das ist das eine. Ich glaube, da könnte man ein bisschen gegenwirken, wenn man konsistent postet und viel schreibt und viel Arbeit reinsteckt, durchaus. Das ist tatsächlich etwas, wo mir die Zukunftssicherheit fehlt, um zu sagen, dass ich das hinkriege, weil ich bewundere das extrem, auch das, was du machst, zumindest. Also ich glaube, du hast keinen Job nebenher, der dir deine Sozialversicherung zahlt, oder? Keine Festanstellung.
Kein Job, nee. Ich bin komplett selbstständig. Ich blicke jeden Tag in den Höllenschlund.
Exakt. Und wenn ich das schon höre, gehen meine Schweißporen auf. Also ja, da bin ich einfach nicht gemacht.
Ich sagte ja schon, das ist ein guter Sicherungsgurt bei sowas.
Also ich komme aus einer recht armen Familie. Ich bin auch kürzlich erst meine Studienschulden losgeworden.
Oh, Gratulation. Also
Dankeschön. Das war eine große Erleichterung.
Das glaube ich.
Ich habe diesen Armutsding in mir, dass wenn ich nicht weiß, wo das nächste Gehalt herkommt, dann schlafe ich nicht ruhig. Also bis hin zu gar nicht. Und ich bin dafür nicht gemacht. Ich habe das schon überlegt, ob man halt einen Halbtagsjob, also irgendwie 50%, irgendwas, was meine Sozial- und Krankenversicherung zahlt, und dann nebenher rumprobieren. Das kann ich mir vorstellen. Aber in diese Situation muss man sich halt erstmal bringen. Und ich glaube, ich bin auch einfach glücklicher aktuell und war ich auch in der Zeit, in der ich das theoretisch hätte angehen können. Ich war zum Beispiel beim Goethe-Institut auch eine Zeit eben als Elternzeitvertretung in Teilzeit und habe mich da dann trotzdem bewusst dagegen entschieden, das zu machen, weil mir dann, glaube ich, mein Hobby verhagelt werden würde. Also wenn ich posten muss, wenn ich schreiben muss, das will ich halt nicht mehr so, ne? Das ist die Angst, die ich da habe. Das ist zwar wahrscheinlich irrational, weil ich musste ja jetzt die letzten 3 Jahre auch News schreiben und Reportagen schreiben und fand's mega geil. Aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich möchte das erstmal nicht machen. Aber der Gedanke, der ist da. Er hat sich eingenistet schon irgendwie 2020. Und gerade wenn ich dann eben bei Hooked und bei dir sehe, wie toll die Communities halt auch sind und wie viel da passiert. Und dann denke ich mir so, ach, vielleicht irgendwann. Aber ich glaube, am sichersten wäre ich mir da tatsächlich, wenn ich mich mit irgendwem zusammentun könnte. Also wenn ich es nicht allein mache, wenn zwei Projekte oder zwei Menschen zusammenkommen und sich dann halt auch gegenseitig die Sicherheit geben, Ausfälle gegenseitig abfedern können, wenn man mal nicht schreiben kann oder sowas. Mhm. Ja. Genau, da müsste sehr viel zusammenkommen, dass ich das mache, glaube ich.
Wie sieht's denn nun, wenn wir abschließend doch mal jetzt ins nächste Jahr auf der, ich sag mal, realistischen Seite reinblicke, aus mit deinen Berufswünschen? Also wenn du jetzt habe ich gerade realistisch gesagt, aber eigentlich interessiert mich sehr viel mehr, wenn du es dir jetzt einfach wirklich komplett frei überlegen könntest. Wohin soll es denn als nächstes gehen? Oder auch dann eben ein bisschen mehr am Realismus gehalten? Wohin orientierst du dich denn neu? Weil du hast ja auch schon angedeutet, du kannst dir auch vorstellen, vielleicht auch so ein bisschen gezwungen durch die Umstände der Industrie rauszugehen aus diesem Game-Industrie-Ding. Wohin wird dich der Weg führen? Kannst du das schon absehen?
Ja, also wenn ich einfach den hundertprozentigen Wunsch, der ist bei mir auch so ein bisschen eine Chimäre, weil ich will immer was mit Games und immer was mit Wissenschaft. So
ja.
Am liebsten. Und das ist halt das, was ich mir dann so selbst mache. Zum Beispiel, während ich bei Goethe war, halt mit dem Blog auch nebenher.
Ja.
Ne? Wenn ich einfach sagen könnte, was ich gerne hätte, da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten. Manchmal kommt so das, wo ich denke, ach cool, und wenn die Kollegen bei Gamesmarkt wieder ordentlich Finanzierung kriegen, weil es allen besser geht, dann gehe ich einfach auf einer deutlich besser bezahlten Stelle zurück, weil sie mich dann wieder einwerben sucht. Das ist natürlich Quatsch, aber es zeigt vielleicht auch einfach, dass ich diesen Job sehr gerne gemacht habe und dass ich auch gerne weiter eben diese politische Berichterstattung und so gerne machen würde. Was ich tatsächlich gerade, das ist Wunsch und realistisch, zumindest insofern realistisch, dass es Ausschreibungen gibt und auf die ich mich auch bewerbe. Ich würde gerne meine Doktorarbeit nachholen.
Oh.
Ich habe 2019 den Master gemacht und habe mir das immer offen gehalten, in welcher Form ich das machen möchte. Habe mich dann erstmal auf meine Studienschulden und sowas konzentriert und halt eben dann auch mit dem Goethe-Institut eine super so Drahtseilakt gefunden aus Forschung und Geld einnehmen so. Und ich glaube, also jetzt auch in der familiären Struktur, in der ich bin, wo man sich auch gegenseitig eben unterstützen kann in solchen Arbeitslosigkeitsphasen und so. Ich suche jetzt aktiv nach Dissertationsstellen, also sprich wo man nicht frei promoviert, am besten noch nebenher, neben einer Arbeit über viele Jahre lang. Da hattest du ja auch schon Gäste und Gästinnen, die das auch gemacht haben. Das ist zwar was, das werde ich auch, das kann ich mir auch vorstellen, wenn es sein muss, aber am liebsten würde ich tatsächlich mit der Doktorarbeit zurück eintauchen ins Akademische und dann natürlich thematisch wirklich auch mit dem Game Studies und Games Linguistik Feld. Und da gucke ich nach Bewerbungen, da bin ich auch mit Menschen im Gespräch, ob man nicht irgendwie zusammenarbeiten könnte, ob in der Zukunft was kommt. Bis dahin muss man dann auch noch überbrücken, natürlich, und das ist alles nicht sicher und ja. Das sind aber einfach Bewerbungen, die ich schreibe, wo ich mir denke, wenn da das Richtige vorbeikommt, idealerweise noch so, dass ich es aus München machen kann, weil ich tatsächlich nicht bereit bin, für einen Job umzuziehen. Das ist so etwas, was ich in meinen Anfang 30ern jetzt festgestellt habe. So dieses, nein, jeder, also egal wie toll ein Job ist, es ist, glaube ich, nicht der Lebensinhalt, für das ich mein Leben entwurzeln möchte, mein soziales Netz. Aber wenn ich das hinkriegen würde, dass ich die nächsten 3-4 Jahre an einem Forschungsprojekt mit Games arbeiten könnte, meine Doktorarbeit veröffentlichen könnte, das wäre so der große Traum, ja.
Toll.
Und ansonsten alles, was mit Wissenschaft und Kommunikation zu tun hat, da glaube ich, kann ich mich sehr für begeistern. Das ist auch so ein Ding. Ich bin recht einfach begeisterungsfähig tatsächlich. Du kannst mir auch irgendwie irgendwas, was nur lose mit meinen Interessen so zusammenhängt, und ich werde da alles, das klingt jetzt, als würde ich mich hier, wenn ihr Jobs habt, kommt zu Pascal.
Ja.
Also ich schrei hier gerade so meine Initiativbewerbung raus in die Welt. Aber wenn ich wirklich, also wenn es irgendwie auch nur im Entferntesten was mit Dingen zu tun hat, die ich schon interessant finde, das kenne ich einfach von mir, dann kann ich mich da extrem für begeistern. Das
Empire Earth
hilft. Empire Earth.
Ja. Passiert Empire da was in dir?
Was? Ja, das ist geil. Das habe ich mit einem Kumpel damals über, jetzt noch ein altes Wort, das niemand mehr kennt, das man erkennen muss, GameSpy gespielt.
Oh mein Gott, ja. Oh, verschüttetes Wissen. Nee, entschuldige, ich muss das testen natürlich sofort und habe eines meiner Lieblingsspiele zugeworfen. Sehr gut.
Hervorragend. Ah, da muss ich jetzt kontern und fragen, wie du zu Age of Mythology stehst, in das ich tief reingefallen bin in den
ganz
letzten
toll.
Monaten.
Da war ich ja Clan-Spieler damals. Ich habe eine kompetitive Vergangenheit in der Welt von Age of Mythology. Wolfenkrieger Rush war mein Signature-Move, den ich niemals beherrscht habe. Es war ganz großartig. Die untersten Elo-Ränge haben manchmal an mich gedacht.
Hervorragend.
Ja, ja.
Mein einziges griechisches Wissen kommt aus diesem
Spiel. Ja, sehr gut. Prost, Dogma. Ich wollte gar nicht derailen, aber du hast mir diesen Knopf in den Raum gestellt, dann muss ich auch einfach draufdrücken. Aber es war wirklich nochmal spannend, auch zuzuhören, wohin du jetzt so in die Zukunft blickst, in welche Richtung du grobe einschlagen wirst. Mir bleibt eigentlich nur zwei Dinge zu sagen. Zum einen, vielen Dank für die bisherige Arbeit, die du gemacht hast. Bin großer Fan und Leser und Hörer deiner Sachen, die du so anstellst. Das finde ich ganz großartig und vor allem für die Zukunft natürlich auch die Daumen gedrückt, für alles, was du so vorhast und vorhaben wirst. Ich bin mir sicher, und das ist das Zweite, wir finden den ein oder anderen Vorwand, auch 2025 unsere Mikrofone zu kreuzen. Draußen gibt es ja reichlich Themen, ne, die nur danach schreien, von dir bearbeitet zu werden. Und ich gebe mir gerne Mühe, dir da einen Vorwand zu liefern. Das wäre doch schön.
Ich kann mal ein bisschen vorgreifen. Ich bin tief in zwei Sachen gefallen in den letzten Monaten. Zum einen in Metaphor ReFantazio, was jetzt nicht so überraschend ist. Ich habe meine Masterarbeit über unter anderem Shin Megami Tensei ja geschrieben. Und da der erste Artikel ist schon online, da geht es um den Esperanto-rappenden Mönch aus Metaphor. Wenn euch das interessiert, schaut mal bei Language at Play vorbei. Und ich bin gerade noch an mindestens zwei anderen Artikeln zu Metaphor und auch in Ausgleich zu der etwas frustrierenden Jobsituation, die ich die letzten Monate hatte, weil ich halt auch einfach wusste, dass es finanziell nicht mehr so gut ist, bin ich logisch, muss natürlich sein, dass man sich dann noch ein teures Hobby sucht, in Magic the Gathering reingefallen.
Ja, sehr gut. Ja, das ist immer noch eine fremde Welt für mich, aber eine, die auf mich wartet. Ich glaube, mir wird das gefallen. Ich glaube, ich finde das großartig.
Also wenn wir uns das nächste Mal irgendwo auf einer Messe sehen, die ich ja hoffentlich auch noch besuchen werde, dann bring ich dir mal ein Deck mit, dann spielen wir mal.
Mir reicht schon eine Karte zum Angucken, weil ich finde die auch so schön einfach. Die sind auch so hübsch illustriert, da habe ich eine Schwäche für.
Gibt's aber schöne, schön. Ja, genau. Und da wird auch was kommen, linguistisch.
Ach, toll.
irgendwann, wenn ich die Zeit dazu habe.
Backlink wurde schon genannt als Schlagwort vor über der Stunde. Jetzt können wir nochmal sagen, Leute, irgendwo in dieser Textbeschreibung, die da vor euch auf dem Handy oder wo auch immer prangt, findet ihr einen Link zu Language at Play. Da könnt ihr euch das alles angucken und auch im Auge behalten. Ich werde es auf jeden Fall tun und danke dir nochmal sehr. Ich wünsche dir die wundervollste Weihnachtszeit, die man nur haben kann und komm gut, Achtung, Boomerspruch, rutsch gut ins nächste Jahr rüber.
Ach, danke, Tom. Du auch. Gern.
Danke. Tschüssi.
Tschüss.
So, das war's. Vielen Dank euch. Ich verneige mich vor allen Beteiligten und der GEMA-freien Musik, die ich hier einbauen durfte, aus aktuellem Anlass. Ihr habt es ja mitbekommen, gab technische Probleme. Habe ich aber für mich behalten in der Anmoderation, damit ihr euch schön überraschen lassen könnt von meiner Regiearbeit. Oh, ich dachte, kurz jetzt an der Tür geklingelt. Nein, das ist nur mein Backofen, der ruft. Mach was rein, du hast Hunger. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne, ich sag's nochmal, vor Weihnachtszeit, wenn ihr es live direkt jetzt hört. Passt auf euch auf, genießt die Tage. Wir hören uns hier oder woanders oder wann anders. Das liegt ganz in eurer Hand.